Wie sehen Sie eine zukünftige Zusammenarbeit mit der FPÖ, falls diese tatsächlich die Regierung übernehmen sollte?
Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir schon sehr enge Kontakte auch zur FPÖ haben. Zum Beispiel im EU-Parlament haben wir eine gemeinsame Plattform auch begründet, um die Zeit von Corona nochmal gemeinsam auch auf der europäischen Ebene aufzuarbeiten, insbesondere die Vertragsskandale von Frau von der Leyen. Insofern ist die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen ohnehin schon sehr viel stärker geworden. Und natürlich gibt es dann auch nochmal mehr Möglichkeiten, wenn Herr Kickl endlich Bundeskanzler werden sollte.
Befürchten Sie nach der Amtsübernahme von Trump eine Art aggressiven Gegenpol der EU zu den USA?
Naja, es gibt zweierlei Dinge. Ich glaube schon, dass man auch zur Kenntnis nehmen muss, dass Donald Trump sagte, make America great again und nicht make Europe great again. Also insofern müssen wir in Europa und müssen wir in Deutschland schon dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Interessen auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika klar ausdrücken und auch durchsetzen. Das, was wir ganz grundsätzlich wollen mit den Völkern der Welt, ist in Frieden und Freiheit zusammenzuarbeiten, die Hand zu reichen für Kooperation. Und wir waren dafür immer bereit, diejenigen, die so sehr aus Europa heraus sich in die Wahlen eingemischt haben und den künftigen US-Präsidenten beleidigt haben, ob die wirklich bereit sind für eine friedliche Zusammenarbeit, das wage ich ja noch nach wie vor zu bezweifeln.
Mit Blick auf den Digital Service Act und die 150 Beamten, die sich das Weidel-Musk-Interview angesehen haben, wie sehen Sie hier die Entwicklung der EU-Kommission mit Blick auf Zensur und Entdemokratisierung?
Ja, das ist etwas, was wir seit langer Zeit schon beobachten können. Das ist überhaupt kein Problem gewesen für die etablierten Parteien und für die etablierten Politiker, eben auch in der Europäischen Union, wenn sie Vorteile hatten, beispielsweise über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo der Konkurrent AfD rausgehalten worden ist, aber sie in übermäßiger Art und Weise dann repräsentiert worden sind, wo Politiker permanent in diesen Talkshows gesessen haben, wie Herr Lauterbach zum Beispiel zum Thema Corona. Da hat das nie jemanden gestört, dass es ein Vorteil sein könnte. Jetzt, wo es so ist, dass auf Twitter sich jeder äußern kann, und zwar unzensiert, und wo die Bürger merken, dass jetzt, wo wir nicht gefiltert werden, jetzt, wo wir nicht zensiert werden, jetzt, wo sie wirklich das mitbekommen können, was wir wirklich zu sagen haben, da auf einmal werden diese ganzen Instrumente ausgepackt, um uns zu beschränken. Denn man muss sich das klar machen, das ist das Einzige, worum es geht. Es geht hier um Zensur. Entweder man hat Meinungsfreiheit auf der einen Seite und man hat strafrechtlich relevante Aussagen, aber dazwischen gibt's nichts. Und alles, was sie ansonsten versuchen, dort noch einzuführen zwischen diesen Meinungsfreiheitsprinzip und den strafrechtlich relevanten Aussagen, ist Zensur. Machen wir uns da nichts vor. Und deswegen müssen wir dort schon auch sehr genau hinschauen, was die Entwicklung ist und auch unseren Widerstand deutlich machen. Wir haben es ja zum Beispiel in Rumänien gesehen, wo aufgrund einer angeblichen TikTok-Kampagne aus Russland nun das zum Anlass genommen worden ist, um eine ganze Wahl rückgängig zu machen. Und im Nachhinein stellt sich raus, da war überhaupt nichts. Also wir sind hier wirklich auf einem sehr, sehr schlechten Weg und werden gerade deswegen auch als Partei der Meinungsfreiheit, gerade auch im Europäischen Parlament, unsere Stimme erheben.
Was sagen Sie zu den jüngsten Äußerungen des früheren EU-Kommissars Thierry Breton aus Frankreich, der eine Annullierung des der Bundestagswahl im Falle eines nicht gewünschten Ergebnisses nicht ausschließt?
Ja, genau. Das ist der nächste logische Schritt, wie ich Ihnen gerade eben gesagt habe, wenn man schon in Rumänien sozusagen den Test gemacht hat, aufgrund einer angeblichen Kampagne über TikTok aus Russland, deshalb eine Wahl zu annullieren, dann sind die Leute natürlich auch bereit, in anderen Ländern der Europäischen Union, wenn ihnen das Wahlergebnis nicht passt, Dinge zu erfinden, weswegen man möglicherweise Wahlen rückgängig machen kann. Das ist eine wirklich kritische Situation, in der wir uns befinden. Und wir müssen da wirklich als Bürger unseren Widerstand deutlich machen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wir lassen uns das Recht auf Wahlen und auf das Wählen und im Übrigen auch, wen wir wählen, lassen wir uns nicht einschränken. Denn das ist ja alles eine unterschiedliche Seite der gleichen Medaille. Ob man nun Wahlen rückgängig macht, weil einem das Ergebnis nicht passt, oder ob man eine Partei, die zunehmend an Zustimmung auch gewinnt, verbieten lassen möchte. Das ist alles das immer gleiche Denken, dass die das Recht hätten, dieses Land auf ewig zu regieren. Und wir, die zunehmend auch den Volkswillen repräsentieren und stärker werden, davon außen vor gehalten werden müssen. Das, was die hier derzeit machen, sind die Grundlagen der Demokratie außer Kraft zu setzen.
Ist das aus Ihrer Sicht eine Art inoffizielle Position von Ursula von der Leyen?
Das ist keine inoffizielle Position, das ist eine offizielle Position. Wenn die Europäische Union mit ihren unterschiedlichen Institutionen von Europäischen Rat über Europäische Kommission und auch EU-Parlament, wenn sie ja so etwas wie den Digital Service Act zum Beispiel beschließen und durchbringen und damit ja auch Zensurmöglichkeiten de facto einführen, dann ist das ja der ausgesprochene Wille, auch von Frau von der Leyen diesen Weg zu gehen.
Wie beurteilen Sie die Annullierungen der Wahlen in Rumänien? Das haben Sie ja mir schon so ausgeführt. Gibt es noch speziell was dazu zu sagen?
Na, vor allem wichtig ist, dass im Nachhinein bei den Untersuchungen sich herausgestellt hat, dass überhaupt nichts dran ist. Das heißt, auf Grundlage von nichts hat man innerhalb der Europäischen Union eine Wahl in einem Nationalstaat rückgängig gemacht. Und hören Sie irgendetwas aus Deutschland in Bezug darauf oder aus Frankreich in Bezug darauf, dass das kritische Entwicklungen sind, dass das nichts mit der Demokratie zu tun hat, nur weil der falsche Kandidat vorne gelegen hat. Sie hören nichts. Aus jeder Kleinigkeit wird ein riesen Affenzirkus in Deutschland gemacht, wenn man sich mal nicht 100% in einer Aussage als Politiker an Political Correctness hält, was wir sowieso nicht machen wollen. Aber hier, wo es wirklich um eine Riesensache geht, hier haben die Wähler ihren Volkswillen ausgedrückt und der wird einfach annulliert. Da hört man hier auch aus Deutschland heraus nichts. Es ist heuchlerisch und es ist verlogen. Und das kann man am Beispiel Rumänien auch für Deutschland deutlich machen.
Ist die EU noch reformierbar oder bleibt tatsächlich nur der Austritt Deutschlands aus der EU?
Ja, hätten Sie mich vor einem halben Jahr gefragt, vielleicht ein bisschen mehr, hätte ich gesagt nein. Aber wissen Sie, das Tolle ist, dass wir diese patriotische Welle in ganz Europa haben, dass wir in den Niederlanden gesehen haben, dass wir in Italien mit Frau Meloni jemanden haben, dass wir mit Viktor Orban schon seit langem einen Widerstandskämpfer gegen das Establishment haben. Jetzt kommt möglicherweise Herr Kickl noch hinzu. Auch die Verhältnisse und die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament haben sich vollkommen verändert. Es gibt das erste Mal mit Rechtsmehrheiten. Es ist sogar so weit, das erste Mal in der Parlamentsgeschichte in Deutschland gab es eine Mehrheit für AfD-Anträge. Nicht im Thüringer Landtag, nicht im Sächsischen Landtag oder wo man es auch erwarten würde, nicht im Bundestag, sondern im Europäischen Parlament war es so, dass ein Antrag von meiner Partei, von meiner Fraktion, nämlich wenn die Europäische Union denn schon Geld ausgeben muss, dann bitte für was Sinnvolles, nämlich für zusätzliche Finanzierungsmittel für physische Barrieren an den europäischen Außengrenzen, damit wir die illegale Masseneinwanderung beenden können, wurde angenommen im Europäischen Parlament. Also insofern gibt es auf einmal ganz neue Möglichkeiten, sowohl in diesem EU-Parlament als auch über die Zeit, über den Europäischen Rat. Und wer weiß, was am Ende schneller ist, ob es nicht schneller ist, tatsächlich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die auch patriotisch denken und patriotisch handeln. Vielleicht kommt ja 2027 und hoffentlich ein französischer Präsident auch in Frankreich mit dazu oder eine Präsidentin. Also Sie können sehen, dass über dem Weg vielleicht es schneller geschieht, ein Europa souveräner Nationalstaaten wiederherzustellen, als darauf zu warten, ein wirklich kompliziertes Verfahren in Deutschland über den Dexit zu machen. Also Sie müssen wissen, es gibt noch den Artikel 23 des Grundgesetzes, der Deutschland dazu verpflichtet, bei der europäischen Integration mitzuhelfen. Und dann einfach daraus auszutreten, bräuchte mehrfache Zweidrittelmehrheit, nämlich sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Das ist ein langwieriges, kompliziertes Verfahren, das man auch nicht einfach mit einer Volksabstimmung abräumen kann. Und deswegen wird der Weg noch ein bisschen offen sein, aber das Ziel ist klar. Diese Europäische Union, wie sie heute funktioniert, wollen wir nicht. Wir wollen das behalten, was funktioniert, was auch wichtig ist, ist der europäische Binnenmarkt, ist das, was sich daraus ergibt, die Handelsunion, ist der Schutz der gemeinsamen europäischen Außengrenzen, da gibt es eine ganze Menge mehr. Aber wir wollen alles das zurückbauen, erstens, was den deutschen Steuerzahler über Gebühr belastet, was Umverteilung bedeutet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch alles das abbauen, was zum Beispiel aus Europa kommt und in die Kulturhoheit eingreift. Ja, wenn zum Beispiel Brüssel Projekte über LGBTQ oder wie das auch immer heißt, ja, ändert sich ja auch immer, die Buchstaben werden ja auch immer mehr, die da eingefügt werden, Bücher darüber herausgibt, wenn sie zum Beispiel Veranstaltungen finanzieren, in Budapest zu Genderpolitik und Ähnliches. Das ist alles, was wir ganz sicher nicht länger wollen. Also wir wollen das Gute bewahren, was es an europäischer Zusammenarbeit gibt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ausbauen. Aber wir wollen alles das, was negativ ist für die Völker Europas, langsam aber sicher entweder zurückbauen oder möglichst schnell. Das wäre uns am liebsten. Aber da muss man natürlich immer sehen, wie sind die Mehrheitsverhältnisse in den einzelnen Institutionen.